Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message bei Instagram oder wie du uns auch sonst immer erreichen kannst. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo Elske.
Ja, und ihr habt es vielleicht schon gehört, tatsächlich, wir sitzen uns gegenüber. Ich finde es so richtig komisch gerade, also ungewohnt.
Ungewohnt, genau. Ja. Wir haben ja unsere ersten Folgen, ich würde mal sagen unsere ersten 20 Folgen.
20 ungefähr, ne?
Haben wir immer live beieinander gesessen oder oft und haben dann gesagt, naja, uns trennen ja wohnortmäßig auch ein paar Kilometer, lass das mal online machen und das funktioniert ja auch ganz gut.
Ja.
Und heute ergibt es sich aber, dass wir beieinander gegenüber sitzen und diese Folge als One-Take-Aufnahme in die Internetwelt gesendet wird.
Ja, und wir haben schon schön Kaffee getrunken und wir haben schon Franzbrötchen gegessen. Das ist also ein richtig toller Tag heute.
Ja, und das muss man auch mal sagen, wenn wir sonst auf Ferne aufnehmen, müssen wir ja die Sounds hinterher schneiden. Und heute fährt Elske alle Sounds wie bei so einer krassen Radioproduktion vom Gerät direkt unter unsere Stimmen.
Ja.
Und das ist einfach mal wieder ganz ungewohnt, aber ganz schön.
Ja, genau. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein, oder?
Ja.
Mit unserer ersten Frage.
Unsere Frage zum Einstieg von Telonym generiert habe ich ausgesucht, Elske, und sie lautet: Morgens oder abends duschen und wieso?
Oh, ja, grundsätzlich morgens duschen. Das habe ich ewig lange Jahre schon so gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile nicht mehr so stark, aber wenn ich morgens nicht dusche, dann werde ich nicht wach. Ich kann nicht in den Tag starten. Ich bin nicht 100% arbeitsfähig, weil ich immer denke, also
die Nacht klebt,
der Schlaf
an
klebt
dir.
Einfach ja. An mir. Und das ist weniger geworden. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich auch nicht geduscht, weil ich gestern spät Nachmittag geduscht habe. Genau, und jetzt ist es okay. Und ich weiß, ich gehe halt nachher zum Sport und dann dusche ich halt im Fitnessstudio. Und deswegen habe ich halt mir gespart, heute Morgen zu duschen, weil es völliger Quatsch ist, dann zweimal zu duschen. Aber ich merke trotzdem, dass die Nacht so ein bisschen an mir klebt. Mhm. Obwohl ich dusche nicht, aber ich wasche mich ja trotzdem. Ich wasche mir das Gesicht und wasche mir so bestimmte Stellen meines Körpers.
Körperstellen?
Ich habe ja einen Waschlappen, den ich benutze. Aber ich dusche halt dann nicht, habe die Haare nicht gewaschen. Und ich fühle mich dann nicht so hundertprozentig wohl, wie ich mich fühle, wenn ich geduscht habe. Und bei dir?
Plus eins, sagt man doch jetzt so. Nee, ich kann das ganz doll nachvollziehen und habe mich auch, wann ist denn das gewesen? Vor 2 oder 3 Wochen.
Das letzte Mal geduscht.
Habe ich einen anderen Podcast gehört und da wurde auch darüber gesprochen, dass Menschen ja grundsätzlich zu wenig trinken, außer an Himmelfahrt. Das ist ja sowieso ein ganz komisches Phänomen. Da kann man ja diverse Liter Getränke in sich reinkippen.
Und sonst schafft man es nicht
und
mal einen halben Liter Wasser
zu trinken.
Und sonst
schafft man es nicht, genau. Und da habe ich so gedacht, ja, stimmt, weil man schwitzt ja nachts. Ich kann jetzt keine Zahl.
Nichts Evidenzbasiertes.
Genau, kann ich einfach nicht liefern, aber man schwitzt nachts sehr viel Wasser aus.
Ach, ist das so?
Ja, man schwitzt, also ganz viel, man verliert nachts richtig viel Wasser und ich glaube, das ist so dieses Gefühl von Kleben.
Es klebt, okay.
Die Nacht klebt, also auch wenn es nicht warm ist, auch im Winter verliert der Körper nachts super viel Flüssigkeit und deswegen ist es umso wichtiger und das mache ich jetzt seit gut 3, 4 Wochen, dass ich nach dem Aufstehen, bevor ich irgendwas anderes zu mir nehme, sei es Kellogg's, Cornflakes oder auch Kaffee, erstmal
oder eine andere Cornflakes-Marke.
So genau. Erstmal einen halben Liter Wasser trinke.
Und dann geht die Nacht auch verloren?
Nee,
also,
das
ich
funktioniert
wollte
nicht.
Sagen, ich hatte jetzt gedacht, das ist so wie so eine innere Dusche.
Nee,
das hatte ich geil gefunden.
Das Klebegefühl draußen bleibt trotzdem. Also okay. Es ersetzt nicht den Waschlappen, aber es ist so ein bisschen der Waschlappen für drinnen.
Okay, ja, ich muss auch mehr trinken. Habe ich jetzt ja, ich habe im Fitnessstudio, ich bin ja jetzt noch nicht so lange. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich voll die Fitte bin. Ich bin ja eher so voll die Fette. Ist ja eher so mein Modus.
Badum.
Da ist wieder der Boomer-Witz, den ich einfach so infiltriert habe. Und da wurde festgestellt, dass mein Flüssigkeitsvolumen sozusagen bei 38% ist.
Und von wie viel Prozent?
Es soll
von
eigentlich, 100?
Nee.
Ah, okay. Es soll bei 55 liegen. So, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu wenig trinke.
Ja, das könnte sein, ja.
Aber vielleicht muss ich das auch mal machen, morgens einfach mal einen halben Liter. Ach, das kann ich gar nicht. Mich stößt der Gedanke ab.
Kann ich absolut verstehen, weil ich es auch, oh, das ist, also, das ist, man muss sich echt immer so ein bisschen anspornen. Also ich muss mich anspornen, Wasser zu trinken.
Ja.
Muss da ganz viel drauf achten, weil ich auch sehr gerne einfach Wasser durch Kaffee ersetze.
Ja, das zählt aber auch.
Genau, das zählt auch, aber trotzdem.
Ja, Frischwasser ist besser. Sprudel ohne Sprudel, völlig egal. Hauptsache eigentlich klares Wasser.
Ja.
Bisschen anderes Thema jetzt, wo wir dann geendet sind, möchte ich mal eben kurz sagen. Sorry dafür, aber vielleicht sliden wir einfach jetzt in unsere eigentliche Frage rein für den heutigen Tag.
Und, das ist eine gute Idee.
Finde ich jedenfalls. Also los geht's.
Glaubst du, dass es Karma wirklich gibt?
Mhm. Karma.
Karma, 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 Kameli. Ach nee, das war was anderes.
Ich glaube, genau so ist das gemeint. Boah, Karma ist ja so ein Thema oder so ein Spruch. Karma is a bitch, der mir ziemlich häufig begegnet von Leuten oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man irgendwelche Interviews sieht und Leute sagen, wenn ihnen was Schlechtes passiert ist oder wenn Menschen sagen, jemand anderen hat ihnen was Schlechtes angetan, dann sagen die zu der Person sozusagen, Karma is a bitch. Das heißt, Karma wird irgendwie zurückschlagen. Also das Konzept von Karma ist ja folgendes. Willst du es erklären? Soll ich sagen?
Ja, mach mal.
Das Konzept von Karma ist ja so eine spirituelle Vorstellung davon, dass jede Handlung, die ich vollführe, eine unmittelbare Folge hat. Und zwar in dem Sinne, dass es sich sozusagen gute Taten auf so einem Punktekonto anstauen, wie bei Harry Potter, Hauspunkte, die es gibt. Du hast was Tolles gemacht, dafür bekommst du Punkte auf dein Konto, du hast was Schlechtes gemacht und es wird was von deinem Konto abgezogen. Und das funktioniert natürlich im Sinne der Punkte, sondern du tust was Gutes, dafür passiert dir was Gutes und wenn du was Böses tust, dann passiert dir was Schlechtes.
Und du hast das Wort gerade schon genutzt, Konto.
Ja.
So wie das negative Beispiel gibt es ja auch dieses positive Beispiel im Sinne von, ich tue etwas Gutes und dann habe ich schon Menschen sagen gehört, jetzt habe ich mein Karma-Konto erstmal ausgeglichen oder aufgefüllt.
Genau, ja, stimmt.
So nach dem Motto, hey, ich habe hier jetzt gerade, weiß ich nicht, den Müll von der Straße gesammelt oder habe mich ehrenamtlich irgendwo betätigt oder whatever. Und dann sagen Menschen, ja, erstmal wieder richtig was fürs Karma-Konto getan.
Ja, und ich finde das ein spannendes Konzept, was mir, ja, wie gesagt, an vielen Stellen begegnet, was ich persönlich, also ganz individuell, aber nicht so fühle.
Mhm. Wir haben es natürlich jetzt mit in die Folge genommen, auch wenn wir ein meistchristlicher Podcast sind. aber es hat eben schon auch dieses Spirituelle.
Genau, das ist ja das Konzept Karma kommt ja so aus dem hinduistischen und buddhistischen Bereich.
Genau.
Weltreligion, ne?
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht einfach mal unsere Positionierung sozusagen dazu. Wir als ChristInnen kennen ja das Prinzip Karma, also in diesem Wort nicht. Und als evangelische Person schon mal gar nicht. Da können wir vielleicht nochmal gleich einen Schwenk machen, wie das eigentlich vielleicht auch bei unseren katholischen Glaubensgeschwistern ist. Wir kennen das erstmal nicht, aber ich habe zum Beispiel also so lustige Geschichte aus einer Konferstunde, den ich selber gegeben habe, da hat dann war die Frage Glaubensbekenntnis und woran glaubst du? Und dann hat sie gesagt, sie glaubt an Karma. Und das finde ich auch total okay und denkt dann im nächsten Moment, okay, das ist aber überhaupt gar nicht christlich.
Ja.
Was, wie viel Einfluss hat eigentlich Globalisierung, Weltreligion, Austausch, Kommunikation, Social Media oder also Social Media überhaupt gar nicht als böser Geist sozusagen, darauf, was wir eigentlich glauben und wie verändert das unseren Glauben, weil sie ja schon im Konfer war. Also sie war ja in einem absolut christlichen Kontext und spricht trotzdem von Karma als
Glaubenssatz.
Als Glaubenssatz. Und das fand ich super interessant. Also ich will das überhaupt gar nicht abwerten, aber das zeigt für mich nochmal, wie sich auch Religion und wie sich Glauben verändert. Und es zeigt auf der anderen Seite vielleicht auch, wie wir einfach solche Worte nutzen, ohne auch darüber reflektiert zu haben.
Mhm.
Also, weil ich finde, diesen Bereich Karma ziemlich beängstigend.
Ja.
Also, die Vorstellung davon, dass ausschließlich, wenn ich etwas Gutes mache, dass das gesehen wird, sage ich jetzt mal,
von irgend
so
von irgendeiner Instanz, wie auch immer sie aussieht.
Genau. Und dass nur, wenn ich was Gutes mache, mir auch was Gutes passiert und dass alle Verfehlungen gesehen werden und dazu führen, dass es mir schlecht geht, das ist so dieses Hiob-Ding, ne?
Mhm.
Wobei der nicht mal Verfehlung gemacht hat, ist ein falsches Beispiel. Aber ich erinnere mich dann an Hiob in seiner beschissensten Situation, sag ich mal. Also mir passiert was und es muss, also ich, oder ich mache was Negatives und mir passiert was Schlechtes und ich liege dann da irgendwie mit Pocken gegeißelt am Boden, so wie Hiob ungefähr.
Und dann kommt so, ja, selbst schuld, ne?
Genau, selbst schuld. Also wie gesagt, nochmal, Hiob ist ein schlechtes Beispiel, weil der Grund ein anderer war, bla bla, brauchen wir nicht, habe ich mir vielleicht gerade, also mir ging es gerade nur um das Bild, wie es der Person am Ende geht und nicht um den Ursprung dessen, warum es ihm so geht.
Mhm.
Um das nochmal klarzustellen. Und ich finde das super beängstigend. Weil das für mich ein Gottesbild ist, das ich nicht fühle.
Mega. Also ich kann da auch nicht mitgehen, weil es eben so ein überwachendes, keine Fehler oder Verfehlungen, wie du gesagt hast, zulassendes Bild ist. Und ein, ich nehme dich nur an oder ich belohne dich positiv, wenn du nur Gutes tust. Und welcher Mensch kann das leisten?
Ja, also genau, mir nimmt das total Freiheit,
genau,
wenn das so wäre. Und ich weiß, dass viele, auch christliche Menschen, ja so ein Gottesbild haben, wo es so eine überwachende Komponente gibt. Aber die habe ich gar nicht. Also mein Gott ist Befreiung und mein Gott ist Freiheit und Selbstwirksamkeit. Also dass ich selber wirken kann und dass ich selber Sachen machen kann.
Ja, ich würde diesem Karma-Konzept aus christlicher Perspektive auch einfach Nächstenliebe entgegenstellen und zu sagen, ich mache das oder ich tue Dinge, weil ich glaube und weil ich dazu angeregt werde, in Nächstenliebe zu handeln, aus mir heraus und nicht, weil es irgendjemand bewertet.
Genau, ich mache das nicht, weil ich ansonsten einen aufs Maul kriege, sondern weil es sich gut anfühlt, gut zu handeln.
Ja.
Und ich kann auch Verfehlungen machen und ich kann auch Sachen schlecht machen und ich zum Beispiel drücke mich ja manchmal unfassbar schlecht aus. Und auch das ist ja was man als negativ bezeichnen könnte, aber ich glaube nicht, dass mir deswegen was Schlimmes passiert, sondern dass ich für mich selber, für mein eigenes Inneres, für meine, ich sag ja immer so gerne innere Orange, meine Seele, so der Ort, der so ganz deep in mir drin ist, dafür mache ich was und dafür mache ich das und dafür bin ich gut. Und wenn ich Negatives mache oder wenn ich unfreundlich bin, wenn ich jemandem wehtue oder vielleicht auch mal gehässig bin, was ich ja auch sehr gut kann, dann löst das vor allem was Negatives in mir aus und einen Reflexionsprozess, dass ich sage, wow, da war ich mal wieder richtig, richtiger, fieser Mensch und das möchte ich eigentlich nicht sein, weil ich mich schlecht fühle dadurch.
Genau, und du legst die Bewertung von gut und schlecht ja bei dir selbst an und nicht von irgendetwas anderem von außen, denn was für die eine Person ein Karma-Konto vielleicht auffüllen würde, da bewertet eine andere Person vielleicht, also nee, das ist jetzt aber Minus.
Ja, genau.
Das funktioniert ja nicht, gar nicht.
Das ist so, also das klappt in meiner Welt überhaupt nicht.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass das nicht evangelisch ist.
Nee.
Also weil das ist nicht auch so, im Christentum nicht auch solche Komponenten gibt, würde ich gar nicht sagen. Also weil zum Beispiel, wenn ich an meine katholischen Geschwister denke, also ich habe ja auch katholische Menschen bei mir in der Familie tatsächlich, das sind jetzt nicht tatsächlich meine Familiengeschwister, sondern Glaubensgeschwister würde ich sie dann eher bezeichnen. Da gibt es ja zumindest dieses, was sich aus dem Karma für mich ja so ein bisschen ableitet, dieses, da ist jemand, der das bewertet und ich muss dem Buße tun.
Buße tun, ja.
Da haben wir ja einmal das Konzept von Beichte. So, erstmal muss ich sagen, was habe ich Schlimmes gemacht? Und dann kommt ein anderer Mensch, der ja durch Gott die Gabe bekommen hat, zu bewerten, ob wie schlimm das war, was ich gemacht habe.
Genau.
Und dann muss ich beten, damit es weggeht. Und was auch ja einer der Gründe war, warum es mittlerweile den evangelischen Glauben gibt, ist das Thema Ablasshandel. Also du hast was Böses getan, dann mach mal deine Tasche auf. Hier kannst du dann dich von deiner Sünde freikaufen. Das heißt, du gleichst dein Karma-Konto wieder aus.
Genau.
Oder?
Das also, kostet 500 Euro, dreimal Ave Maria, 8 Rosenkränze.
Ich glaube, Ablasshandel hat die katholische Kirche auch nicht mehr. Aber das ist ja sowas sehr Mittelalterliches, ne?
Genau.
Wobei ich weiß gar nicht, ob so eine offizielle Verlautbarung aus Rom zum Thema Ablasshandel jemals gab und ob es irgendwann eine Depesche dagegen gab. Das weiß ich überhaupt nicht. Dafür bin ich nicht deep genug im Thema.
Also es wird sicherlich keine Online-Petition gewesen sein.
Schafft den Ablasshandel ab.
Nee, also das ist ja das, was Martin Luther
und werden, oh, Entschuldigung, aber werden öffentlich so Ablassbriefe verbrannt.
Upsi.
Lustig. Menschen kleben sich an Kirchen fest.
Was ich sagen wollte ist, das ist ja das, was Martin Luther dann ja auch begründet hat, ja, im Sinne von, jetzt kriege ich das Bild noch zusammen, ein guter Christ, gute Taten, sowie ein Baum mit den guten Früchten. Also, oh, jetzt hänge ich wieder in diesem Bild, was Martin Luther so schön gemacht hat.
Meinst du, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen?
Nein, ich meine dieses Bild von, dass ein guter Baum automatisch gute Früchte trägt.
Und das ist sozusagen das Sinnbild für den Menschen.
Ja.
Also Mensch kann gut sein, weil er ist Mensch.
Genau, und dass die Taten halt immer gut sind, weil der Mensch gut ist.
Mhm.
Ich glaube, so war das Bild.
Ja, okay. Und was ist damit, was ist mit Leuten, die wirklich schlimme Sachen machen? Also, und damit meine ich jetzt nicht jemanden verpetzen oder mal ein böses Wort, sondern was ist, wenn ich jemanden umbringe? Bin ich trotzdem guter Mensch und bin gute Frucht und so? Was macht das mit meinem Karma-Konto?
Du, ich frage einfach mal den Martin Luther. Heutzutage ist, ich habe das vorhin
den Martin in dir.
Da gibt es doch bestimmt irgendwas auch künstliche Intelligenz als Martin Luther.
ChatGPT.
Mhm.
Was würde Martin Luther sagen?
Ja, das würde bestimmt
funktionieren. Aber was meinst du? Hast du eine Vorstellung davon, wie sozusagen dieses lebensbeendende, lebenseinschränkende Taten, wie das dazu passt, dass Menschen gut sind? Also zu diesem Bild, der Mensch ist
ja
gut.
Ja. Tja. Also nach Martin Luther würde das ja nicht funktionieren. Also nach diesem Bild mit diesem Baum und gute Früchte tragen.
Ja. Hey, aber es gibt an jedem Baum auch eine faule Frucht, ne? Ist so ein Wurm drin.
Ich wollte gerade sagen, irgendwo steckt immer der Wurm drin.
Ja. Das ist echt schwierig, ne?
Ja.
Da könnte man jetzt halt drüber philosophieren, so, ne? Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, stecke ich jetzt vielleicht so deep auch nicht drin, dass ich jetzt sozusagen ein lutherisches Gegenargument hätte. Aber wir können ja auch, alle Sätze von Luther sind ja auch nicht richtig und gut, wenn man sich mal alles Antisemitische und sowas anguckt, was dieser Mensch von sich gegeben hat. Das ist ja auch alles Sachen, die wir in die Tonne kloppen wollen oder müssen und sollen. So. Ich glaube, dass der Mensch ja gut und böse ist.
Haben wir, glaube ich, auch
schon mal. Auch schon mal so festgestellt in der Folge, ja. Und dass solche Dinge passieren und dass sie trotzdem auch nicht gut sind, auch wenn der Mensch an sich nach Gutem strebt. So, und die passieren, die sind genauso schlimm. Und aber die machen nichts mit dem Karma-Konto.
Ja.
Sondern die machen was mit deinem Inneren.
Und das hatten wir in der Folge ja auch, dass Menschen, die, wie hast du es gerade gesagt, lebensbeendende oder lebensverändernde, also
negativ.
So, wenn ein Mensch den anderen tötet, der Mensch, der tot ist, der ist halt tot. Aber der andere, der muss ja jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel gucken. Und ich glaube, das ist das, was du meinst mit, das macht was mit dir.
Genau. Und das ist ganz schlimm für alle Angehörigen. Und das ist auch schlimm für Opfer. Es muss ja nicht immer jemand sterben am Ende. Genau. Auch Opfer haben ja Traumata erlitten. Und das können auch kleinere Sachen sein. Das muss ja gar nicht immer ein Mord sein. Also, wobei ich auch jetzt nicht kleiner im Sinne meine, dass es schlimme und weniger schlimme Sachen gibt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, ich will mich da überhaupt nicht, will überhaupt nicht das jetzt an sich bewerten. Aber Menschen überleben ja auch solche schlimme Taten.
Ja.
Und die müssen auch damit leben. Aber ich glaube, TäterInnen haben echt die heftige Last, dass das nicht richtig ist.
Ja.
Weil auch wenn sie sich nicht wenn sie das vielleicht nicht eingestehen, wenn man jetzt an so Beziehungstaten denke, ich musste den abstechen, weil das war halt so, wir waren so im Streit und ich glaube, das ist richtig. Tief in deinem Inneren weißt du, dass das nicht richtig ist, einen anderen zu töten. Und zu sagen, dass es richtig war, ist eine Schutzbehauptung, damit deine Seele nicht zerbricht. Glaube ich, weil sonst macht es, kann es, glaube ich, die Seele kaputt machen. Wenn du dir eingestehen musst, ich habe einem anderen Menschen das Leben genommen oder habe das so verändert, dass diese Person nicht weiterleben kann wie vorher im negativen Sinne.
Ja. Ja, und das ist, ich denke da manchmal drüber nach. Ich höre ja viel True Crime Podcasts. Wo es ja auch oft darum geht, dass Menschen Leben beendet oder negativ verändert werden. Und dann frage ich mich immer, was TäterInnen oder Beschuldigte sind, man muss ja auch nicht immer gleich TäterInnen sein, aber was, wo da der Maßstab an Wert angelegt wird, also welchen Wert hat für diese Menschen ein Menschenleben?
Krass, ne? Ja.
Und das ist vielleicht so ein bisschen die Connection zum Karma. Also wo wird da der Wert festgelegt? So, wer sagt jetzt, dein Karma-Konto ist halb voll, ganz voll? Das kann ja alles immer nur subjektiv sein.
Ja, aber das Konzept Karma geht ja davon aus, dass trotzdem jemand ein Überwachungsmodus da ist, dass jemand im Fernrohr da sitzt oder so und sich das anguckt, den Kram, den du da machst. Und ich glaube auch, dass also mein Glaube oder unser Glaube ja eine Richtschnur ist, der zu menschenfreundlichem Handeln führen soll. Weil ich glaube, mein Glaube sagt mir, dass ich die körperliche Integrität und die seelische Integrität aller Menschen um mich herum wahren muss.
Ja.
Das sagt mir mein Glaube. Und das beinhaltet, dass ich Leute nicht absteche.
Das ist auch wieder so, Level Maximum.
Ja, aber also natürlich macht man Fehler und wenn ich durch unsere Worte, die wir machen, verletzen wir Leute, aber das ist was anderes, als die körperliche und seelische Integrität nicht zu wahren.
Ja, na klar.
Es geht für mich da um lebensverändernde Dinge sozusagen, ja. Und ich glaube, ich denke, dass mein Glaube das nicht vorsieht. Meine Richtschnur sagt, dass das nicht geht.
Ja, ich finde das gut, dass du gerade sehr eindeutig kommunizierst, dass es dein Glaube ist.
Ja.
Denn es gibt ja viele, auch ChristInnen, die eben in einigen Bezügen Menschenfreundlichkeit halt auch, also dass sie da auch sagen, gar keinen Bock drauf.
Ja, und das einfach anders bewerten.
Ja.
Also schon Bock drauf, aber ich bewerte, was hier richtig, wer hier der richtige Mensch und wer der falsche Mensch ist.
Ja.
Und das finde ich doch heftig.
Ja.
Und deswegen sage ich bewusst mein Glaube, weil ich auch feststelle, dass mit Menschen, die das anders sehen, da brauche ich auch nicht drüber diskutieren, weil wir so verschiedene Dogmen haben oder Dogmatiken haben, denen unser Leben zugrunde liegt, so verschiedene Arten und Weisen haben, die Bibel zu lesen und unseren Glauben zu lesen, dass wir niemals zusammenkommen werden, obwohl wir beide, also jetzt nicht du und ich, aber weil diese Person und ich, beide sagen, sie sind ChristInnen und trotzdem wird das niemals übereinander kommen.
Ja, ich denke da so als Beispiel gerade an zivile Seenotrettung.
Oh, ja.
Wo es ChristInnen gibt, die sagen, warum mischen wir uns da ein? Das ist ein politisches, das ist eine politische Debatte, das ist Aufgabe von Politik, das irgendwie zu managen. Damit haben wir nichts zu tun, was an den europäischen Außengrenzen passiert. Entschuldigung, da sterben Menschen.
Ja.
Und mein Glaube sagt mir oder lässt mich fühlen, dass das nicht in Ordnung ist.
Genau.
Und so wie die Pastorin Sandra Bilz das auf dem Kirchentag vor 4 Jahren.
2017?
Ja.
5?
Ja.
Dortmund.
In Dortmund gesagt
2017.
Hat, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Hat sie damit ja auch, also hat sie als kirchlich oder Person im kirchlichen Leben ja sich schon sehr klar positioniert und auch das, was United for Rescue macht. Und ich finde dieses Engagement so wichtig und dass auch Kirche da unterstützt in dem, was Kirche leisten kann.
Mhm.
Finde ich halt super wichtig. Und gleichzeitig gibt es Christinnen, die sagen, also da sollte sich Kirche aber mal auf jeden Fall raushalten.
War übrigens 2019, fällt mir ein, weil 2017 war ja Reformationsjubiläum in Berlin.
Oh ja.
So, nicht, dass wir hinterher Hatepass kriegen, dass wir hier Daten vertüdeln. Ja, ich sehe es, also bin ich total bei dir, Jule. Bin ich total bei dir. Da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen an politisches, an Glaubenshandeln und an religiöses Handeln. Und ich finde ganz spannend, wenn Leute Politik und Glaube oder Politik und Handeln, dass ich aufgrund meiner Persönlichkeit tue, voneinander trennen wollen und können.
Mhm.
Weil alles, was ich mache, jede Bewegung, die ich mache, wenn ich auch jede Einkaufsentscheidung, jedes Gespräch, jede Kommunikation, alles ist eine politische Handlung.
Mhm. Ich hatte dazu mal das ist auf jeden Fall war Corona. Ich hatte Zeit und habe einen Instagram-Post verfasst, dass mein Körper politisch ist. Einfach nur, weil ich atme.
Mhm, genau.
Als Frau.
Ja.
Als Frau, die nicht in diese Kategorie mit Thin Privilege, also dass ich halt nicht 90, 60, 90 Maße habe, sondern dass ich einfach nur als Frau da stehe und atme, ist das ein politisches Statement.
Ja.
So. Und da kann ich das doch gar nicht voneinander trennen.
Nein, ich glaube auch nicht. Und das heißt noch lange nicht, dass das Handeln parteipolitisch ist. Das ist ja noch eine ganz andere Ebene.
Genau. So. Herrlich.
Ja. Konzept Karma. Aber ne, um nochmal jetzt sozusagen einen Rückschluss zu machen, auch dazu, dass diese Konfirmandin sagte irgendwie, sie glaubt an Karma.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube damals nicht so, wie ich heute damit umgehen würde. Ich habe halt gesagt, okay, ich habe halt gesagt, das ist kein christliches Bild. Also da sollte sie mal irgendwas, müssen wir was mal zum Thema Karma machen, um mal zu gucken, ob das überhaupt der richtige Ort für sie dann ist, hier zu sein. Ich war so ein bisschen, ich war, glaube ich, überfordert mit der Situation und pädagogisch noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin.
Wie würdest du jetzt handeln?
Ich würde auf den Grund gehen. Was bedeutet denn das? Und ich glaube, dass das, was sie damit meint, nicht das Konzept von Karma ist, sondern das Konzept von, wenn ich Gutes tue, dann habe ich ein gutes Gefühl und ich finde es richtig, was Gutes zu tun. Und das würde ich nicht gleichsetzen mit dem Konzept Karma, sondern das würde ich ja als sehr intrinsisch, also als sehr von mir selber in mir drin sein, dann Aspekt bezeichnen.
Genau.
Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht meinte sie auch Karma im hinduistischen, buddhistischen, spirituellen Sinne. Das kann durchaus sein. Dem wären wir dann auch auf den Grund gegangen. Und dann hätte sie sich vielleicht entschieden, sich nicht konfirmieren zu lassen, was ja auch okay gewesen wäre.
Auf jeden Fall.
Genau. Ich glaube, ich würde da ein bisschen, würde mal gucken, was sind denn eigentlich verschiedene Glaubenskonzepte und was ist eigentlich unseres?
Mhm.
Was nämlich diese Frage oder diese Aussage auch eigentlich zeigt, die waren nicht erst seit 3 Tagen Konfis. Das waren HauptkonfirmandInnen kurz vor der Konfirmation.
Ja.
Und sie hat, die eine hat das gesagt, aber es haben andere dem zugestimmt. Das zeigt für mich, dass unsere pädagogische Arbeit, wie wir eigentlich Menschen glauben lehren, nicht gut ist. Insgesamt.
Ja.
Also ich war in der Gemeinde nur zu Gast, sage ich jetzt mal. Ich habe das war in meinem Praktikum, Konferpraktikum vom Studium aus, weißt du? Ich war da eigentlich ja nicht großartig. Und genau, das zeigt für mich, dass wir offensichtlich, und das erlebe ich nicht nur in der Gemeinde, in der ich da war, so, sondern das erlebe ich durch die Bank weg, durch verschiedene Aussagen. Ich glaube, unser Konfer ist nicht gut, um christlichen Glauben zu verstehen.
Ja.
Sage ich jetzt mal so ganz pauschal, für alle. Also würde ich von meinem Konfer selber auch sagen.
Mic drop.
Also mein Konfer selber, den ich, also wo ich Teilnehmerin war, ich gebe ja keinen KonfirmandInnenunterricht mehr. Mein Konfer selber, wo ich, als ich 14 war, der hat nicht dazu geführt, dass ich den christlichen Glauben verstanden habe. Auf gar keinen Fall. Das war nett, wir haben viel Gemeinschaft gemacht. Aber die Positionierung und das wirklich fühlen und das zu reflektieren, das habe ich da nicht gelernt.
Ja.
Ich habe halt den Psalm 23 auswendig gelernt, das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis. Aber dass ich richtig das gemerkt habe, was das eigentlich für eine Auswirkung auf mein Leben hat, das kam erst später.
Ich habe mit TeamerInnen auch über Konfi-Unterricht gesprochen, denn wir haben ja einmal im Jahr so eine große Konfi-Freizeit. Und dann habe ich gesagt, wollen wir einfach mal darüber sprechen, ob wir da ein bisschen an so ein paar Sachen schrauben, verstellen, mal was Neues ausprobieren. Und dann war es so ein bisschen so, wenn wir mal wirklich ehrlich miteinander sind, ne? Wenn wir uns mal gerade machen, wie man so schön sagt. Also das ernst nehmen, was wir tun und ernst nehmen, was die Menschen, die 13, 14 sind, was die in ihrem Glauben bewegt. Ich glaube, dann ist es halt nicht die Geschichte des barmherzigen Samariters in einem Standbild ausgedrückt.
Ja, genau.
Ist vielleicht eine steile These von mir, aber ich glaube, das ist so. Und da meine ich auch, woran erinnern sich denn die Menschen, die bei uns mit dabei sind und die teilnehmen? Und wenn man sie ein halbes Jahr später fragt, woran erinnert ihr euch noch? Was hat euch Spaß gemacht? Was hat euch bewegt?
Lieder singen.
So, und dann sagen sie halt auch
nicht. Wir sind die ganze Nacht wach geblieben.
Ja, so, dann sagen sie halt auch nicht so, ja, wir haben da so ein Standbild gemacht und das war klasse.
Es war klasse.
Es war klasse. So, und dann meinte ich so, ja, vielleicht sollten wir doch dann einfach den Fokus eben nicht unbedingt auf ein Standbild vom barmherzigen Samariter richten, sondern.
Oh mein Gott, und Jule, entschuldige bitte, aber das hat doch jeder im Konfer schon mal gemacht.
Standbild?
Standbild, ja. Zum barmherzigen Samariter, ich schwöre.
Oder,
Entschuldigung, aber sag mal, wo findest du, dass der Fokus liegen sollte?
Auf dem gemeinschaftlichen Erleben. Also natürlich gehört dies bis nachts wachbleiben auch dazu, aber ihnen einfach viel mehr Möglichkeiten zu geben, mit sich und mit der Gruppe zu sein, und dass es auch um Thematisches geht, aber dass das halt auch in der Vorbereitung, weil das ist ja theoretisch dann meine Arbeit, die Arbeit mit den TeamerInnen, weil die sich ja selbst überhaupt nicht in irgendwelchen Standbildern, sondern die machen das auch nur so, weil sie es so erlebt haben, sondern zu gucken, okay, worum geht es ihnen denn eigentlich und was sind denn eigentlich ihre Fragen? Mit welchen Fragen kommen sie denn zu einem Konfi-Unterricht? So, und da wirklich zu gucken, was bewegt euch? Was bewegt euch in eurem Glauben, in eurem Inneren und wie finden wir Zugang dazu?
Ja, und den Glauben, das haben sie ja noch gar nicht, die können das ja auch nicht formulieren.
Ja.
Und ich denke, das eine, warum wir diese Standbilder machen, oder im Kindergottesdienst ist es ja genauso, ist halt, um Geschichten zu lernen.
Ja.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten dieser Geschichten echt gruselig und grausam sind. Und auch nichts, wenn man sie mal ganz genau betrachtet, wenig ganzheitlich haben, wo wir sagen, da können Leute guten, positiven Glauben draus ziehen. Gibt auch viele andere Geschichten, also es gibt ja immer das eine oder das andere, aber ich finde manchmal die Geschichten, die wir wählen für unsere KonfirmandInnen-Runden, finde ich auch manchmal echt schräg oder auch für die Kindergottesdienste. Und ich denke, dass es eher sein muss, dass wir oder sehr so sein kann, dass zum Beispiel durch Andachten, durch Geschichten mit dem, die andere, die TeamerInnen uns zum Beispiel bringen oder wir als Hauptamtliche mit unseren Konfis teilen können, persönliche Glaubenserfahrung, dass sie dadurch das lernen, was es bedeuten kann. Und dass wir immer diese alten Geschichten daraus kramen, finde ich, da kann keiner mehr zu relaten.
Genau, da hat niemand mehr einen Bezug zu.
Ja, null.
Was ja nicht mal eine ganz alte Geschichte ist. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal ein bisschen gerantet. Vor ein paar Folgen, ist diese Spuren im Sand-Geschichte. Jetzt Jetzt sind gerade die Augen so in den Hinterkopf gefallen. So, klopp.
Die ist aber immer noch, die benutzen
Leute,
aber auch Jugendliche immer noch.
Genau.
Und ich finde, sie zeigt ja auch was Schönes. Also sie zeigt, sie scheint ihnen ja auch was zu bedeuten. Und ich frage mich auf der anderen Seite, was ist aber denn dein Bild dessen?
Genau.
Warum musst du den Text, kann ich auswendig. Was ist aber denn dein Bild?
Für die,
du läufst doch nicht jetzt, du bist nicht am Strand entlang gelaufen, dein Lebtag noch nicht. Und trotzdem suchst du diese Geschichte raus.
Ja. Und also für die Geschichte, die ich kenne, kurze Zusammenfassung, es geht darum, da werden Fußspuren im Sand wahrgenommen, zwei nebeneinander und irgendwann halt nur noch eine Spur. Und dann,
zwei Personen.
Und genau.
Die Person ist halt mit Gott unterwegs.
Genau, die Person ist mit Gott unterwegs und dann, ja, aber das an dieser einen Stelle, da ist nur, das ist nur eine Spur, Fußspur.
Und da ging es mir besonders schlecht.
Wo warst du denn? Und dann antwortet Gott, da habe ich dich getragen, mein liebes Kind.
Genau.
Und ich habe die Geschichte, selbst als Jugendliche fand ich das toll. Oh, wie schön. Da wurde ich getragen. Alter, fuck off. Es ging mir scheiße, es ging mir beschissen. Da hat mich niemand getragen. Mhm. Außerdem will ich überhaupt nicht mehr getragen werden. Ich bin fucking 17 Jahre alt. Mhm. Niemand trägt mich mehr.
Ja.
So, und bis ich das aber gecheckt habe, da mussten halt erstmal 5 Jahre vergehen.
Ja, und ich habe sie schon 13 Mal selber vorgelesen und genutzt, so nach dem Motto. Und ich glaube, das zeigt diese Geschichte auch ganz deutlich, wie wir einfach nur das replizieren, das wiederholen, was uns gesagt und gezeigt wurde.
Ja.
Und dass wir eigentlich die Aufgabe haben, auch im Konfer, diese jungen Leute, die Bock haben, da zu sein, und wenn es nur ist, weil sie hoffen, dass sie möglichst viel Kohle an der Konfirmation kriegen, dazu in die Lage zu versetzen, diese Geschichte Spuren im Sand auf ihr eigenes Leben zu übertragen und zu gucken, woraus kann ich eigentlich Kraft schöpfen. Und aber genau, was du sagst, ich wurde getragen, ey, ich fühle mich beschissen. Da hat mich keiner getragen. Fühle ich total.
Und gleichzeitig frage ich mich dann auch, warum schafft es dieses Konzept Karma? Warum setzt sich das so inhaltlich durch und schafft es, dass sich Jugendliche damit auseinandersetzen, dass es zu ihren Glaubenssätzen wird?
Mhm.
Und warum schafft es aber das Konzept beispielsweise Nächstenliebe nicht? Lässt sich das nicht so gut verkaufen, vermarkten? Weiß nicht so genau. Also weißt, es gibt T-Shirts. Karma is a bitch. Die kann ich in jedem Klamotten-Einzelhandel kaufen.
Stimmt, da steht aber da, Nächstenliebe is a bitch.
Nein, aber es gibt ja dieses Love Your Neighbor mäßig.
Ja.
Das kriegst du nur in so christlichen Shops.
Ja.
Das kriege ich nicht im jetzt beliebigen Kaufhauskette für Klamotten.
Beliebige billige Klamottenkette.
Fast Fashion. Genau. Funktioniert nicht.
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ich könnte hab Theorie.
Mhm.
Karma ist kein deutsches Wort.
Mhm.
Und deswegen, es ist halt total, es ist fashionable, gibt's das Wort. Man kann das gut, also liebe deinen Nächsten auf den Pulli zu drucken, würde ich auch nicht tragen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
würde ich
schon, aber dann würden die Leute gleich alle sagen, oh, das ist ein Christin.
Mhm.
So, wenn ich trage Karma as a bitch, dann würden die Leute niemals das zu einer bestimmten Religion zuordnen, sondern das ist ja schon landläufige Meinung. Das
ist einfach ein Statement.
Das ist ein Pulli. Statement, genau. Und ansonsten, das ist, also wenn ich schreibe Nächstenliebe, dann bin ich gleich, habe ich gleich den Jesus-Stempel, so.
Nächstenliebe ist nett.
Ja, genau.
Ja.
Oh, vielleicht sollten wir so eine Collection irgendwie machen.
Es gibt diese Collections, aber da gibt es dann auch immer richtig weirde Sachen.
Ja. Ja, ich habe ja auch so einen Pulli, auf dem steht drauf, Love Like Jesus.
Mhm.
Der ist,
ist aus dem christlichen Shop.
Ja, genau. Der ist, das ist ja so eine, letztlich das Gleiche, ne? Also Nächstenliebe.
Ja.
Das ist es ja eigentlich, Love Like Jesus. Und da würde ich selbst im christlichen Kontext drauf angesprochen, ob das ein Werbegeschenk ist.
Nein.
Und warum ich das denn trage. Und ich denke mir nur so, Friends. Ich würde mich so freuen, wenn wir alle so wie Jesus lieben würden. Und zwar einfach alle. Und uns selber auch. So. Und auf der Landesfachkonferenz wurde ich von mehreren Menschen auf meinen Pulli angesprochen. Und habe gedacht, wie wack seid ihr denn?
Und das ist, tut mir leid, dass du diese Erfahrung der Nachfrage machen musstest.
Oh. Ja. Ja, also wir sollten also mal, vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie man Nächstenliebe in die Fast-Fashion-Welt bringen kann.
Ja, vielleicht die Fast-Fashion-Welt also, erstmal abschaffen.
Davon mal ganz abgesehen, dass wir sie nicht haben wollen, aber wie wir trotzdem so sie da reinbringen können, weil, wie gesagt, der Unterschied von mir zwischen Karma und auch Nächstenliebe ist, dass Nächstenliebe von mir selbst ausgeht und mich selber als die mächtige Person ins Zentrum stellt und Karma ist immer für mich von so einer Außenmacht betroffen.
Mhm. Ja.
So?
So, ja, also das beantwortet, glaube ich, die Frage sehr um. Also es war ein wilder Ritt, also.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn wir uns live treffen, ist es noch wilder als sonst, wenn wir digital sind.
Schnatter, schnatter, schnatter.
Ja, weil
kurz nochmal einen Abstecher in Konfi-Unterricht gemacht.
Ja, oh Mann, Konfi-Unterricht. Ich fand es eine tolle Zeit bei mir damals.
Aber wir waren hauptsächlich auf Freizeit.
Ja, also, das war schön. Wir haben sogar zwei Freizeiten gemacht.
Drei.
Wow, Jule. Und ich muss da was sagen. Eine meiner größten Erinnerungen ist, dass einer meiner Mitkonfis ein Lagerfeuer, das wir hatten, mit einer Deodose und einem Feuerzeug angezündet hat. Das ist eigentlich eine meiner prägnantesten Erinnerungen aus meiner Konfi-Zeit. Ich weiß nicht, ob die anderen sich auch noch dran erinnern.
Also ich bin auf einer Matratze die Treppe runtergerutscht. Auch ja, schön.
Solche Sachen. Also das war.
Aber natürlich nachts um zwei. Tagsüber macht das ja keinen Spaß.
Nee, dann sind ja so viele Leute da, die das beobachten könnten. Ja, also von daher, Konfi-Zeit ist schon wild und ich glaube aber, es braucht einfach echt so ein Update in der Konfi-Zeit. Inhaltlich, um auf der einen Seite halt Gemeinschaft zu erleben und auf der anderen Seite den Glauben nicht aus den Augen zu verlieren durch die Willkürlichkeit, die wir häufig haben in unseren pädagogischen Sachen. Da muss ich jetzt nochmal wir schnacken. Ihr könnt auch weiterschalten, wenn ihr nicht mehr zuhören wollt. So eine Erfahrung von einer Freizeit, die ich habe, also christliche Jugendfreizeit, wo wir in mehreren Kirchenkreisen und so weiter waren. Und ich bin da neu reingekommen und habe gesagt, ich würde es total schön finden, wenn wir morgens und abends vielleicht Andachten anbieten würden.
So mäßig anbieten, also es dürfen Menschen auch kommen.
Ja, oder das ist okay, wenn keiner kommt. Und da wurde schon gesagt, was willst du denn hier missionieren und so. Und ich habe nur gedacht, wow, das ist eine christliche Freizeit und ich würde toll finden, wenn wir von Jesus erzählen. Das fand ich überhaupt gar nicht abwegig, aber da war das als total abwegig einfach empfunden.
Ein bisschen Jesus.
Komisch, oder?
Eine Prise Jesus.
Also ist es, weiß ich auch nicht. Man muss meinetwegen auch nicht morgens und abends Andacht machen, aber einmal am Tag so eine Andacht feiern?
Ja.
Finde ich jetzt für so eine christliche Veranstaltung nicht schön.
Wurde vorm Essen, gab es da so ein kleines Tischgebet? Nein.
Doch. Ja, aber das waren meistens so eher so yummy, 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 hey, hey, hey mäßig, weißt du?
Viel Geklatsche, viel Getrampel.
Ja, und wenig, wir danken eigentlich.
Ah, okay. Ja, ja,
wenig
gut.
Dank. So. Naja, wie auch immer. Warte mal, wie war das an diesem Vaterunser? Wie auch immer, Amen.
Wie auch immer, Amen.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir schließen die Frage damit.
Und gehen direkt weiter in unsere Lieblingskategorie, die heißt,
wer ist es?
Oh. Wattensound. Wir spielen, wer ist es?
Mhm.
Heute in folgender Variation.
Es gibt eine Variation. Heute suchen wir niemanden aus der Bibel, sondern irgendeinen Mensch.
Irgendein Gegenstand. Ich weiß dann, was ist es? Es wird so sein, ich habe eine Person mitgebracht, Elske wird raten und dann schauen wir mal, wie es werden wird.
Jesus.
Ist falsch, aber warm dran.
Okay. Achso, ich muss ja fragen, ne?
Ja, schon.
Es ist eine Person aus dem Neuen Testament, wenn du sagst, nah an Jesus dran?
Ja.
Wow.
Du Fuchs.
Fuchs von Sternzeichen, nicht nur einen buschigen Schwanz, sondern auch Köpfchen, ne?
Genau.
Eine Person aus dem Neuen Testament, die weiblich ist.
Nein.
Also eine männliche Person.
Mhm.
Also in der Bibel finden wir ja, ich sag jetzt mal fast, ausschließlich Menschen im binären Geschlechtersystem.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es Intermenschen in der Bibel, ob denen von denen berichtet wurde. Es gab sie zu der Zeit, weil es sie immer gegeben hat, das ist nicht die Frage, sondern ob von ihm berichtet wurde, weiß ich gar nicht. Eine männliche Person aus dem Neuen Testament, also den Geschichten um Jesus. Hat diese Person Jesus, ist die Person wirklich Jesus begegnet auch?
So im 1:1?
Ja, auch. So face to face, so wie du und ich uns jetzt hier gegenüber sitzen, haben wir zusammen einen Podcast aufgenommen?
Ich würde sagen nein. Nein. Nein.
Aber es ist schon eine Person, die wirklich in der Bibel vorkommt? Also es ist nicht sowas wie Matthäus, der halt das Evangelium geschrieben hat. Genau.
Nee, die Person wird da genannt als Person, die
selbst aktiv handelt.
Genau.
Und also sie ist Jesus aber nicht begegnet. Das heißt, es ist nicht zum Beispiel so ein Bartimäus oder Zachäus oder die hatten wir auch alle schon. Warte mal. Wenn die Person Jesus nicht begegnet ist, kommt sie dann in den Evangelien vor?
Sie wird dort genannt, ja.
Sie wird dort genannt?
Aber der Schluss ist ja schon mal clever, zu sagen, wenn sie Jesus nicht begegnet ist, das Neue Testament ja aber theoretisch eigentlich nur aus Jesus-Geschichten besteht.
Ja, und bist Offenbarung du da? Und Apostelgeschichten, ja, aber in den Apostelgeschichten ja auch Jesus. Nee, dann.
Aber du bist da schon einer cleveren Sache auf der Spur. Vom Denken her.
Ist die Figur. Oh Mann. Also sie kommt als handelnde Person in einer Geschichte vor. Mhm. Oder auch in mehreren.
Also ich würde mich jetzt.
Fokus auf eine Geschichte.
Auf ein Evangelium, da würde ich sagen.
Ein Evangelium auch,
okay. Jetzt habe ich mich kurz verraten. Aber da kann ich sagen, da ist.
Also es ist zum Beispiel auch kein Paulus, so der ja selber handelnde Person war, aber ja auch einiges geschrieben hat.
Genau, nee, das ist nicht Paulus.
Aber es ist ein Evangelium. Gut.
Also es ist da vorgekommen.
Sind es Personen, die, oder vielleicht auch mehrere, die in so einer Gruppe irgendwie. Hat Jesus von diesen Personen berichtet?
Nein.
Ah, okay, es war also nicht irgendwie Bergpredigt, Seligpreisungen oder irgendwas. Nee. Hätte ich jetzt gerade gedacht, hier, so. Oder Gleichnisse, die Männer am Weinberg oder so. Ah, okay. Die haben Jesus halt ja auch nicht gesehen, aber es geht ja um sie. So. Weißt du, was ich meine? Und nicht die Männer am Weinberg, es sind die Arbeiter am Weinberg. Und das sind wahrscheinlich nicht nur Männer gewesen, sondern auch weibliche Personen, by the way. Wer ist denn da so? Ah, du musst mir mal irgendwie einen Hinweis geben, Juli. Ich stehe echt so ein bisschen sehr auf dem Schlauch gerade.
Also ich würde gerne nochmal dahin gehen zu sagen, hat diese Person Jesus getroffen?
Nur mit einem Stein.
Sag mal so, hätte die Person Jesus getroffen mit einem Stein? Es wäre anders ausgegangen. Also deren Lebzeiten haben sich überschnitten.
Ja.
Es gab aber halt keinen. Keine Face-to-Face-Begegnung.
Aber wussten sie voneinander? Hat Jesus über diese Person gesprochen? Hatten die eben schon mal gefragt?
Nee, eben nicht.
Aber die Person wusste, dass es Jesus gibt?
Ja.
Aber Jesus kannte die Person nicht?
Nein.
Weil es irgendein Mensch aus irgendwas war und der Mensch hat dann irgendwann gesagt, wow, ey, dieser Jesus, das muss ein nicer Dude sein.
Ja, oder er hat das Gegenteil gedacht.
Ein Feind von Jesus.
Aha.
Es geht um einen Feind von Jesus?
Ja.
König.
Mhm. Warm. Es wird warm.
Um einen König, der wollte, dass. Warte mal. Wie hieß denn der König, der zur Zeitkreuzigung Jesu.
Ja, vielleicht jetzt nicht.
Nicht so weit.
Nicht am Lebensende, vielleicht am Lebensanfang.
Geht es um König Herodes?
Ja, du hast ihn erraten.
König Herodes.
Aus der Weihnachtsgeschichte. Der wird ja nur in einem so einem Nebensatz im Matthäusevangelium genannt.
Ja.
Und es ist so dieses, vom Geschichtsaufbau in der Bibel, im Evangelium wird es halt so berichtet, dass es eben diese Sterndeuter gab und die Sterndeuter gesagt haben, da kommt der König auf die Welt und wir gehen dahin. Und König Herodes, der halt von den Römern eingesetzt wurde, ist dann halt wirklich nervös geworden.
Ja, weil er ja der.
Und hat gedacht, ich bin noch der König.
War, genau.
Excuse me.
Wo kommt dieser andere König plötzlich?
Ich bin der König.
Ja.
Und hier hat es keinen anderen König zu geben. Mhm. Und wie lösen wir jetzt das Problem? Ich lasse einfach alle Kinder umbringen.
Ja.
Das war König Herodes. Der hat echt irgendwie, also er wurde als krasser Stratege beschrieben. so in den Geschichtsbüchern. Es hat ihn halt als König gegeben.
Mhm.
Und der wurde von den Römern dort in Israel eingesetzt.
Mhm.
Und der hat aber durch seine Macht und mit dem, wie er so gehandelt hat, hat er sich da echt irgendwie einen krassen Ruf
erarbeitet. Er kämpft.
Ja, weiß ich auch nicht. Also es
war der auch so ein Schlechter oder so?
Ja, der hat schon irgendwie zugesehen, dass er die jüdischen Menschen mit Macht vor Ort schon ordentlich in Schach gehalten hat. Und hat aber trotzdem so die Tempel herrichten lassen und war so ein bisschen so nach oben buckeln, nach unten treten.
Mhm.
So, damit ihm einfach keine Gefahr ereilen kann, damit er einfach seine Königssachen weiter tun kann. Weil als König lebt es sich bestimmt nicht schlecht.
Fragen wir mal Charles, was man als König so macht.
Ja, genau. Und da hat er sich halt gedacht, bevor jetzt hier ein anderer König kommen soll, machen wir das hier aber mal andersrum.
Lassen wir einmal blank.
Genau. Ja.
Crazy eigentlich, ne? Also das ist ja was, was wir, was sich, ich sag mal, durch Menschheitsgeschichte auch zieht, ne? Oh, da sind FeindInnen, die werden wir einfach mal töten.
So, gibt halt im Moment auch, also ich finde, das hat ein bisschen was von Menschen, die aus Fenstern fallen zur heutigen Zeit.
Prager Fenstersturz, wovon redest du?
Ich rede von den ganzen FreundInnen Putins.
Ach so.
Die
jetzt, aus Versehen verunfallen.
Ja, die, also da fallen ja Menschen aus Fenstern und ganz tragische Unfälle.
Ja, das sind dann auch, ja, die können dann vielleicht gefährlich werden, ne?
Genau.
Ja, ich, genau. Das ist spannend, ja, wahrscheinlich.
Wow.
Warum es dieses Phänomen gibt, dass Menschen zur Machterlangung und zum Machterhalt also was die dazu bereit sind zu geben und zu verursachen, ne? Zum Thema Nächstenliebe.
Ja.
Passend, ja, total, König Herodes.
Ja.
Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun.
Auf gar keinen Fall. Sein Karma-Konto möchte ich nicht sehen.
Richtig in den Miesen.
So viel rote Zahlen.
Ja, genau. Und so ist es ja mit den Despoten, die wir heute auf der Welt haben, ja auch. Also in allen Ländern und in allen, ja nicht nur Ländern, sondern auch in allen Unternehmen, allen Gesellschaftsschichten, überall gibt es diese Leute, die um sich herum alles platt machen und versuchen, alle anderen möglichst klein zu halten, um selber irgendwie der dickste Larry zu sein. So.
Ja.
Spannend.
Sehr gut.
Ja, wir haben jetzt noch für euch unsere nächste Kategorie. Nachgeflüstert gibt's heute jedenfalls nicht.
Genau.
Sondern es gibt
Empfehlung der Woche.
Jule, sag mal.
Jetzt fang du mal an.
Ach so. Okay, ich empfehle euch heute mal einen Podcast, den ihr vielleicht auch schon kennt. Der ist halt nicht klein, sondern der ist, glaube ich, relativ groß schon. Und zwar Hotel Matze.
Mhm.
Kennst du?
Ja, kenne ich.
Oh, I love it. Ich höre den schon ewig. Und die neueste Folge ist mit Juli C. Die war schon mal da auch. Ja, eine sehr bekannte, weltweit bekannte, aber auch sehr bekannte deutsche Autorin. Und alle Folgen, auch die vorletzte Folge, ist mit der Autorin von Das Ende der Ehe, von diesem Buch.
Was Emilia.
So, ja.
C.
Mit B, glaube ich, irgendwas. Aber ist ja auch egal.
Ja.
So, die ist die vorletzte Gästin. Und dieser Podcast ist richtig gut, weil der Mats Hilscher, der da der Moderator ist oder dem der Podcast sozusagen gehört, das ist ein richtig heftig toller Interviewer.
Mm,
der stellt echt Fragen, die gehen so tief rein, der lässt sich nicht abspeisen mit einer Antwort.
Ich finde auch, der kann ganz toll zuhören.
Ja.
Also, wenn ich selbst den Podcast höre, habe ich immer das Gefühl, man sitzt zu dritt in einem Raum.
Ja.
Weil er mir immer das Gefühl gibt, Teil dieser ganzen Unternehmung zu sein.
Ja, und er, der hört auch richtig aufmerksam zu. Das ist so, ja.
Ohne aber dieses therapeutische Grunzen, was Deutsche, ich glaube, es ist wirklich, ich habe noch nie Menschen in anderssprachigen Kontexten hören. Yes, yes, yes. Si. Das passiert, ich glaube, das gibt es in anderen Sprachen.
Gab doch auch einen Dozenten an der Hochschule. Wir wollen jetzt keinen Namen nennen.
Ja.
You know.
Ja.
Ja, das aber ist ja. Meine Podcast-Empfehlung.
Welches ist deine Lieblingsfolge?
Oh. Ich habe, glaube ich, keine Lieblingsfolge. Ich finde aber ganz stark die mit Michelle Friedmann. Mhm. Die ist, glaube ich, aus dem Februar letztes Jahr oder so. Mhm. Die habe ich jetzt letztens gehört, der ja ein sehr bewegtes, welliges Leben hat. Auch mit seinem Skandal, so in den er verwickelt war, das ist ja auch schon 25 Jahre her gefühlt. Den finde ich super beeindruckend. Auch immer ein bisschen komisch, also ein bisschen.
Ja.
Aber ich fand das richtig gut.
Ja. Ähnlich geht es mir da mit der Folge mit Harald Glöckler, der ja auch ein bewegtes Leben hat. Und
ja, stimmt, die Folge war auch.
Die habe ich auch.
Anders.
Genau, ich glaube, ich habe die in drei Teilen gehört. Also die Podcasts sind tatsächlich auch lang. Es sind immer zwischen 1 bis 2 Stunden
Minimum. Länger. Der sitzt ja so lange, wie sitzt. So, ne?
Genau, und bei Harald Glöckler, das musste ich mir aufteilen. Das konnte ich nicht am Stück hören, weil es mich, also dadurch, dass ich gedanklich dann auch immer mitgehe, konnte ich irgendwann nicht mehr mitgehen, weil mich die Information und das, was er erzählt hat, hat mich ganz doll beansprucht.
Ja.
Also vielleicht nicht überfordert, also kognitiv habe ich verstanden, was er wollte. Genau. Aber dann da mitzugehen und das mitzuverfolgen, da musste ich dann auch einfach erstmal eine Pause machen.
Ja, das hat mich emotional hat mich das überfordert. Genau. Und da fällt mir gerade mal ein, welche Folge mich auch destroyed hat, ist die mit Jeremy Fragrance.
Oh, die habe ich noch nicht gehört.
Uff, also kam ich gar nicht rein.
Also
habe ich zu Ende gehört und habe hinterher gedacht, uff.
Warst du so, oh mein Gott, was habe ich da gerade gehört?
Ja.
Oder ach so, okay.
Das hat mich so an allem, wie ich Struktur und Weltordnung fühle, zweifeln lassen.
Ja.
Das fand ich ganz verwirrend.
Oh, das muss ich unbedingt hören.
Ja, hör dir mal an. Und was ist deine Empfehlung?
Also, ich habe gerade versucht, auch so elegant an dich abzugeben.
Ich empfehle diese Woche nichts.
Nee, also mir ist dann tatsächlich auch bis gerade noch nichts, was ich wirklich von Herzen empfehlen kann, wo ich jetzt richtig mit auftrumpfen kann, ist mir nicht eingefallen. Und deswegen nehme ich einfach das Naheliegendste und es liegt mir ziemlich nah. Ich empfehle diese Woche Franzbrötchen. Denn hier liegt noch eine kleine Ecke.
Die teilen wir gleich nochmal durch, ja, oder?
Ich mag Franzbrötchen. Wer Zimt mag, mag Franzbrötchen. Auch wenn das, glaube ich, eigentlich so ein Hamburger-Ding ist, oder? Ich weiß es nicht genau.
Das ist so ein Hamburger-Ding in Anführungsstrichen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sowas ist wie mit dem Hamburger, der ja super amerikanisch ist, und der Berliner, wo man nicht weiß, ob es ein Pfannkuchen ist. Ob jetzt das Franzbrötchen oder die Currywurst, die ja auf jeden Fall auch aus Berlin kommt, aber auch aus NRW.
Ja, und der Döner kommt auch aus Deutschland.
So, also ich weiß gar nicht, ob jemand Anspruch auf das Franzbrötchen hat.
Ah, okay.
Oder ob man sich das nur so erdenkt.
Also das empfehle ich auf jeden Fall. Wenn du als Person, die das gerade hört, wenn du Zimt magst, guck mal beim Bäcker deines Vertrauens nach einem Franzbrötchen und kauf dir eins und genieß es.
Auf jeden Fall Genuss.
Ja.
Ich würde sagen, Jule, das war Flüsterfragen.
Ja.
Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, als Direct Message per Instagram, per Brieftaube, WhatsApp, SMS oder wie auch immer. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Eine schöne Woche.
Genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja. Dann ist übrigens auch schon Kirchentag.
Oh ja. Und da sind wir in Nürnberg.
Ja.
Vielleicht sehen wir uns dann, ja?
Ja.
Wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an, werft keine bösen Gegenstände auf uns, weil ihr sagt irgendwie, wir sind so, weiß ich nicht was, sondern begegnet uns in Freundlichkeit.
Genau.
Nächstenliebe und so. Also tschüssi, ciao, Kakao. Macht's
gut. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.